Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von unserem Archäologie-Podcast Artefakte erzählen. Ich bin die Susanne.
Ich bin die Natascha.
Und wie ihr vielleicht aus unserer ersten Folge schon wisst, oder vielleicht seid ihr auch neu eingestiegen, ich bin die Archäologin.
Und ich aber nicht. Und ich stelle hier die Fragen. Ja, uns hat die erste Folge sehr viel Spaß gemacht.
Definitiv.
Deshalb gibt es jetzt mehr Folgen.
Ob ihr wollt oder nicht.
Genau, ob die auch wollte oder nicht. Aber ich habe das Gefühl gehabt, es wollten sehr viele mehr Folgen haben.
Ja, weil wir haben eigentlich sehr viel Feedback bekommen, das uns sehr gefreut hat. Herzlichen Dank einmal an alle Leute. Wir möchten uns vielleicht einmal nur auf zwei Feedback-Sachen noch ein bisschen näher beziehen.
Von mir aus auch nochmal danke. Es war so nettes Feedback dabei. Wirklich. Also ich glaube, die Leute möchten mehr. Unter anderem hat uns auf unserem Blog die Person M. geschrieben und diese Person freut sich schon auf mehr. Danke das. Und sie oder er, ich weiß gar nicht genau, fragt, ob wir mal die Etymologie von dem Wort Archäologie erklären könnten.
Ja, das ist irgendwie in der ersten Folge, wo es direkt um Archäologie gegangen ist und wofür wir es brauchen, untergegangen. Also vielleicht auch ein Fehler meinerseits, aber es ist etwas, was man, wenn man im Fach drinnen ist, einfach vergisst, dass für einen das selbst komplett klar ist.
Irgendwie schon, ja. Eigentlich hätte ich darauf achten sollen, weil ich bin hier ein bisschen die Sprachspezialistin und ich habe das Gefühl, das ist einer meiner Leute. Und das holen wir gleich nach. Darf ich?
Ja, bitte, die Spezialistin sein. Bitte.
Und zwar die Archäologie kommt aus dem Griechischen und besteht aus dem Wort Archios. Ich nehme an, so spricht man es aus.
Archaios,
fast. Und Logos. Logos kennt jeder, das ist die Wissenschaft, die Lehre. Und Archaios heißt alt. Und zusammengesetzt ist es die Erzählungen aus der alten Geschichte.
Genau, so könnte man
so
das.
Definieren. Also, liebe oder lieber M, vielen Dank für die Frage. Ich hoffe, das ist damit beantwortet und macht Sinn. Und die zweite Frage, die wir hier bekommen haben, ist, wie doch die Archäologie im Jahre 2120 ausschauen wird. Oder 2100, ich weiß nicht, wie wir es dann aussprechen werden, aber 2120, also in 100 Jahren. Und das ist eine spannende Frage. Weil wir sind so digitalisiert jetzt, da werden wir wenig Funde haben, vielleicht weniger als sonst, aber vielleicht andere Arten, viel Plastik.
Sicher auf alle Fälle viel Plastik, weil Plastik einfach so gut haltbar ist, dass wir es noch in ungefähr 1000 Jahren haben werden, ohne Probleme.
Ja.
Es ist auch die Frage, mit welchen Methoden wir dann arbeiten werden, ob es überhaupt noch gezielte Ausgrabungen geben wird oder ob das Ganze nur mehr über Bodenradar oder Widerstandsmessungen laufen wird, wie es heutzutage ja auch schon geht, oder über Luftbildprospektion. Oder es ist dann die Frage, ob wir nicht 2120 bereits auf dem Mars oder auf dem Mond Archäologie machen können.
Ach, da
oder
auch.
Sonst irgendwo.
Ja.
Und dann ein bisschen Xenoarchäologie, einer meiner Lieblingsbegriffe aus der Science Fiction.
Was ist die Xenoarchäologie?
Das ist die Archäologie auf fremden Welten. Wenn du Star Trek, TNG gesehen hast, dann weißt du, was Xenoarchäologie ist.
Ja.
Bisschen nerdy.
Und rein. Alien, oder? Machen die das nicht oder auch?
Ja, Alien auch.
Ja,
aber
genau.
den Film gibt es nicht, Prometheus. Der ist ganz schrecklich.
Okay.
Ganz schrecklich.
Okay. Aha, ja, genau. Also es wird auf jeden Fall anders ausschauen.
Definitiv.
Und vielleicht, mir schwierig zu sagen, wenn wir sehr viel menschliches Material digitalisieren in der Hinsicht.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall danke für die Frage. Sehr spannend. Wir werden noch ein bisschen darüber nachdenken.
Ja. Vielleicht machen wir irgendwann eine Science-Fiction-Folge.
Das wäre lustig.
Hm. Ein Feedback, auf das ich eingehen möchte, ist von der Miriam. Das hat uns auch auf dem Blog erreicht. die sich auch sehr gefreut hat und gern längere Folgen hören würde. Also das ist mit der heutigen Folge wahrscheinlich eh schon abgetan, dass wir länger werden als die 26 Minuten vom letzten Mal. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie, also, dass sie unseren Content lobt, dass man dem stundenlang zuhören kann. Also ich als Wissenschaftler sage ja, man kann mir stundenlang zuhören und meine armen Studis müssen mir mindestens 90
Sie
Minuten zuhören.
müssen, sie haben keine andere Wahl, ja.
Aber ja, Miriam wird sich auch über Völkerwanderung freuen. Ja, kommt auf alle Fälle, wird dann im Herbst so ein, zwei Einheiten geben. Und ein eisenzeitlicher Keltenspezialist, also ich hätte da schon, also ich wüsste schon jemanden, ich habe ihn noch nicht gefragt, aber vielleicht, falls er das hört,
Bestechen.
Georg, falls du das hörst, könnten wir uns vielleicht einmal zusammensetzen.
Lässt sich der Georg gut bestechen?
Möglich. Ich meine, Bier und Archäologen sind immer
Na
gute
dann,
Mittel.
na dann. Auf ein Bier treffen wir uns und stellen ein Mikro hin, dann geht das schon.
Genau.
Gut, möchtest du uns ganz kurz sagen, worüber wir heute reden?
Wir reden heute, wie schon in der letzten Folge, ein bisschen angeteasert über den wertvollsten Fund der Römerzeit aus der Steiermark. Und die Folge heißt: Wie viel Wein passt da hinein? Und Untertitel lautet: Oder Wagenrennen mit Achsenbruch. Ein paar von den Leuten haben mich schon angeschrieben, weil sie schon ungefähr gewusst haben, was es in dieser Folge gehen wird. Es geht um den sogenannten Silberbecher von Grünau.
Der Silberbecher von Grünau. Ich bin schon sehr gespannt auf den. Ich sehe schon ein paar Fotos vor mir. Die werden wir auch auf dem Blog
Genau,
posten.
wir
Die
werden ein
können.
paar Fotos hochladen, weil Archäologie funktioniert ja natürlich auch nur, wenn man etwas sehen kann, aber wir machen ja keinen Videoblog oder noch keinen Videoblog. Deshalb werden wir die Fotos einfach dann unten an den Blog anhängen. Der Silberbecher selbst ist deshalb der wertvollste Fund der Römerzeit in der Steiermark, weil er vor ein bisschen über 10 Jahren vom Universalmuseum Joanneum angekauft worden ist, um 120.000 Euro.
Ulala.
Und er stammt aus einer Ausgrabung, die das Institut für Archäologie, damals noch Institut für Archäologie der Universität Graz, in der Weststeiermark durchgeführt hat, in der Nähe der Gemeinde von Groß St. Florian, das ist der Bezirk Deutschlandsberg. Da wurde nämlich eine römische Villa freigelegt und über Villen haben wir in der ersten Folge schon ein bisschen was gesagt.
Genau, das Handelszentrum von
Die Landsitze, wo die
Landsitze.
ganzen landwirtschaftlichen Güter produziert werden und auch ein bisschen Handwerk. Und in einer dieser Villen, eben in dieser Villa von Grünau, ist dieser Silberbecher gefunden worden im dritten Grabungsjahr, das war 1990. Und das Auffinden selbst war ein bisschen bemerkenswert, weil er ist viel tiefer gewesen als alle anderen Reste innerhalb der Villa. Die Villa ist nämlich in einem Gebiet, das sehr stark durch Landwirtschaft überprägt ist. Das heißt, die ganzen Grundmauern sind eigentlich fast alle ausgerissen und es ist alles nur mehr sehr seicht vorhanden. Aber dieser Becher war in einer Tiefe von 70 cm in einer Grube versteckt. Das heißt, wer immer ihn da reingegeben hat, hat ihn wirklich versteckt, damit er nicht sofort gefunden wird.
Okay, das ist er deshalb so gut erhalten, glaubst?
Deshalb ist er wahrscheinlich auch so gut erhalten und deshalb ist er auch noch von uns in der Archäologie gefunden worden und nicht von irgendwelchen Sondengängern, weil 70 cm ist auch für den besten Sondengänger ein bisschen sehr tief.
Klar. Aber er ist wirklich wunderschön, wenn wir ihn kurz beschreiben für die,
Ja.
die gerade kein Foto vor sich
Ja.
haben.
Er ist relativ klein, also auf den Fotos wirkt er sehr groß. Er ist nämlich nur so ungefähr 7,5 cm hoch.
Ein guter Trinkbecher.
Ein guter Trinkbecher, hat innen einen Durchmesser von 9 cm, hat außen Henkel noch dran und ist aus Silber gefertigt, wie der Name schon sagt. Ist ja wie so ein klassisches ja, Heferlgefäß halt oben weiter, unten enger. Und ist eben reliefiert auf den Seiten rundherum.
Leicht vergoldet oben.
Leicht vergoldet oben, also es gibt ein paar andere Stellen, die noch leicht vergoldet sind. Er wiegt 412 Gramm, ist also nicht allzu schwer. Und ist von den technischen Details her sehr interessant, weil diese technischen Details sehr viel über die Datierung des Bechers aussagen.
Und zwar, also die Datierung, um das zu definieren, ist
Wie alt ist dieser
wie alt?
Becher? Wann ist er gemacht worden? Es gibt einerseits diese spezielle Form der Henkel. Das sind so senkrechte Henkel, die so leicht nach außen gezogen sind. Das nennt sich Ringhenkel.
Ja.
Das ist eine Form von Henkeln, wie sie vor allem im 1. Jahrhundert nach Christus gebräuchlich sind. Dann ist der Becher doppelwandig. Das heißt, er hat diesen reliefierten Außenmantel und er hat innen noch einmal einen extra Becher, der eingesetzt ist.
Ach so, innen ist noch ein
kleiner vergoldeter Becher.
Mhm.
Das spricht dafür, dass der Becher in der frühen Kaiserzeit entstanden ist. Und das Relief ist in Treibtechnik gemacht worden.
Treibtechnik?
Treibtechnik. Das bedeutet, die Rückseite, man hämmert auf der Rückseite mit Meißel und Hammer die Figuren heraus.
Ah,
In späterer Zeit wird das dann gegossen, so ab dem letzten Viertel des 1. Jahrhunderts nach, also ab dem, sagen wir so, ab 76 nach, wird sowas eher in Gusstechnik hergestellt als in Treibtechnik. Das heißt, wir sind einmal daher, so im frühen 1. Jahrhundert wahrscheinlich, was die Technik angeht. Und auch wie das Relief gestaltet ist, das spricht auch dafür, es ist alles eher locker, es ist ein sehr malerischer Stil, es wirkt eher wie ein Gemälde. Die Raumangaben, es ist nicht viel vom Hintergrund da, außer ein paar Girlanden, die da hängen und ein bisschen Architektur. Das spricht eher dafür, dass der Becher so vor der Mitte des 1. Jahrhunderts entstanden ist.
Alles klar. Er ist sehr, sehr hübsch, finde ich. Also, als hätte man ihn wirklich sehr gut aufbehalten und sich darum gut gekümmert, aber eigentlich ist er sehr lang einfach nur unter der Erde gelegen. Also, genau. Ich bin fasziniert, dass es so gut erhalten ist.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Becher. Wir haben in dieser Folge, werden wir ein bisschen später ein kleines Quiz machen mit einem Rätsel. Und derjenige oder diejenige, die uns als erstes an unsere E-Mail-Adresse die richtige Antwort dazu schickt, den oder diejenige möchten wir dann auf einen Tee oder Kaffee mit Kuchen in einem unserer Stammlokale, eigentlich ist es mein Stammlokal und ich schleppe die Natascha immer mit, zu Omas Dekan in Graz einladen. Also die Anreise ist selbst zu finanzieren, bitte. Aber für Kaffee und Kuchen sorgen wir dann.
Ich darf nicht mitmachen.
Na, du darfst nicht mitmachen.
Aber ich bin eh dort dabei. Okay,
eben.
Also
eben.
Gut zu hören.
Jetzt haben wir den Becher eigentlich beschrieben, so wie er so irgendwie prinzipiell aussieht, aber was ist auf dem Becher drauf?
Sehr schön, das machen wir.
Im Prinzip hat er zwei große Szenenseiten und die Szenen, die dargestellt sind, stammen aus dem römischen Zirkus.
So wie wenn man es vom Circus Maximus kennt.
Genau. Und zwar, wenn man an den Zirkus denkt, dann was denkt man da als erstes? Jetzt nicht an unseren Zirkus jetzt, sondern an den römischen Zirkus.
Die Wagenrennen.
Genau, und solche Szenen eines Wagenrennens sind auf dem Becher drauf. Man kann beim Becher weniger sagen Vorderseite, Rückseite, weil er hat zwei Henkel, das heißt, man kann es immer irgendwie beliebig drehen, aber es gibt die Seite A und es gibt die Seite B.
Auf der Seite A, ich sehe Pferde, das ist mal ein Wagen. Vor den Pferden, da ist ein Heer.
Ja.
Der gerade, glaube ich, aufsteigt.
Das ist der Wagenlenker, der auf seinen Wagen aufsteigt. Und davor ist das Viergespann, also zweimal zwei Pferde angespannt. Diese Pferde werden von zwei Pferdeknechten begleitet. Und davor ist noch ein weiterer Pferdeknecht, der auf einem Pferd reitet und die Wagen praktisch in die Wagenbox hineinbringt. Es gibt nämlich im Zirkus immer Startboxen, so ein bisschen wie die Startaufstellung bei der Formel 1.
Ja.
Und der muss die Wagen natürlich auch in die Startbox hineinbringen.
Ja, ja.
Das ist die Seite A, das ist eher, wie ich sage, die fahre Seite. Sie ist noch zusätzlich geschmückt am Rand oben mit verschiedenen Girlanden, die so hängen, die jetzt vielleicht auf den Schmuck im Zirkus hinweisen, aber eher so rein dekorativ in dem Moment sind.
Ja. Also die Aktion passiert erst auf Seite B.
Genau, die Aktion passiert auf Seite B, auf der spannenden Seite.
Ich sehe es. Sie hat gerade hingezeigt auf das Foto. Ist das der gleiche Herr wie auf der Seite A?
Könnte man davon ausgehen,
Und der fällt gerade zu Boden.
Der fällt gerade zu Boden über eines der Pferde drüber.
Mhm. Das sieht schmerzhaft aus.
Es sieht komplett schmerzhaft aus und man sieht auch noch, es sind andere Pferde, haben sich schon losgerissen
Ja.
und rennen wild herum und im Hintergrund steht ein anderer seiner Begleiter noch und macht die klassische Facepalm-Aktion,
Ja.
weil er diesen Sturz gesehen hat.
Ja.
Der Sturz, der passiert ist, wie man ganz links am rechts am Rand sieht,
Ja.
wo so drei Markierungsstipfel sind, das ist die Meta, das ist die Wendesäule oder eine der
Aha.
Wendesäulen im Zirkus. Und
Da geht's um die
da
Kurve.
geht es um die Kurve und es ist funktioniert im Prinzip ein Wagenrennen im römischen Zirkus gleich wie das Rennen bei der Formel 1. Am spannendsten ist es beim Start, wenn alle versuchen, in ihre Positionen zu kommen und wenn die Wagen wenden, weil da gibt es die meisten Möglichkeiten, dass man jemanden abdrängt und aus der Spur kriegt. Okay,
Sehr schön. Und dadurch, dass also nach die Henkel, wenn man sich die anschaut, wenn man sich die Villa anschaut, wenn man sich die Ikonografie von dem Becher anschaut, da das sagt euch, wann, woher der Becher kommt oder wann der Becher
genau, das
entstanden
sagt
ist.
uns, dass der Becher so ein bisschen vor der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus entstanden ist. Das fällt so in die claudische Zeit. Und von der Werkstatt her wird er wahrscheinlich in Mittelitalien entstanden sein,
Okay.
ist die Theorie. Was mir vielleicht noch interessant ist, auf der Unterseite des Bechers sind drei Buchstaben einpunziert, FHC. Und das könnte, also ich habe lange überlegt, ob das vielleicht mit dem, ja, mit dem Besitzer zusammenhängt, aber das ist irgendwie von den
Ja.
Buchstaben her komisch. Es wird wahrscheinlich eher die Fabrika, die Werkstatt sein, die das markiert hat, wo sie herkommt. Das heißt F für
Okay.
Fabrika und HC, das macht es dann ein bisschen problematischer. Es hat nichts mit dem HC-Strache zu tun,
Nein.
nein, aber es gibt halt im Römischen relativ wenige Möglichkeiten, wie man Buchstaben so mit H, also Namenteile, so
Ja.
auflöst. Also, falls das irgendjemand hört und Ideen hat, bitte gerne schreiben.
Einfach uns schreiben. Okay, das ist aber vielleicht keine schlechte Theorie. F für Fabrika und dann wie auch immer die geheißen haben.
Genau.
Okay. Also haben wir jetzt festgestellt, wie viel Wein in den Silberbecher passt?
Ich habe es mir ausgerechnet, also so
Okay.
ungefähr ausgerechnet, indem ich mit der Kugelsegmentberechnung gearbeitet habe
Okay.
und komme drauf, dass, also wenn der Becher innen ganz voll ist, passt ungefähr ein Drittel Liter rein. Aber du hast ja nicht natürlich einen ganz vollen Becher, sondern du hast so
Ja.
etwas, was ein bisschen angenehm zum Trinken ist, dass du nicht alles verschüttest.
Ja.
Weshalb ich davon ausgehe, wenn man ein griechisch-römisches Volumen hernimmt, sind das ungefähr 270 Milliliter. Das ist die Hemina oder Kotüle vom Maß her. Also ist praktisch ein Viertel. Also du
Ein
kriegst ein
Viertel Wein.
Viertel Wein rein. Und das Lustige ist, dass die Kotüle auch eine Becherform ist im Griechischen für Weinbecher.
Ja. Also kann man davon ausgehen, dass es auch ein Weinbecher war.
Genau, obwohl die Form, wie er selbst benannt ist, mit diesen beiden Henkeln, ist ein Skyphos, was auch wieder
Skyphos, okay.
eine Weinbecherform ist.
Okay, gut zu wissen. Ein Viertel Wein, aus dem Becher würde ich auch ein Viertel Wein gern
Ja.
genießen.
Ich habe mir noch ein bisschen was angeschaut zu Zirkus, wie das im Zirkus generell funktioniert, wie man sich das vorstellen kann, wie groß die ganzen Anlagen sind, wie viele Leute reinpassen.
Ja.
Also wenn wir Beispiel hernehmen, der bekannteste römische Zirkus ist der Circus Maximus in Rom.
Genau.
Der ist so zwischen Palatin und Aventin reingequetscht. Der ist 620 Meter lang und 140 Meter breit.
Das ist groß.
Das ist sehr groß. Das ist die größte Anlage. Es gibt mehrere Anlagen noch, die so 500 Meter groß sind, so in Leptis Magna oder in Karthago. Aber die meisten sind so um 300 Meter von der Länge her. Man berechnet, es passen so in den Circus Maximus 150.000 bis 350.000 Leute rein.
Ui, ja.
Und da hat jeder so einen Sitzplatz von 0,4 Meter Breite. Also bequem ist es nicht.
Da sitzt man ja wie Sardinen.
Schon.
Das ist sehr eng.
Und vor allem, du sitzt eigentlich, wenn du dorthin gehst, den ganzen Tag, weil Renntage dauern einen ganzen Tag.
Okay.
Von der Früh bis am Abend, weil es sind ja mehrere Renndurchgänge.
Okay.
Und du hast keinen Sonnenschutz. Und du hast keinen Regenschutz.
Ui.
Also es ist schon ein bisschen heftig in der Anlage. Die Form von eines römischen Zirkus ist ein langgestrecktes U, dass man sich das ungefähr vorstellen kann.
Ja.
Und es gibt eben beim U ja diese offene Seite, diese gerade Seite. Das
Ja.
ist die Startseite. Von hier kommen die Wagen rein.
Alles klar.
Und da sind die Wagenboxen und diese Boxen heißen
Wie
Carceres.
da auf dem Becher
Wie auf
abgebildet.
dem Becher, genau, wo sie reingelotst werden.
Ja.
Carceres, das Wort kommt ja dann auch vom Kerker, also geht dann in
Kerker.
unseren Kerker über. Es gibt 12 im Circus Maximus, weil es geht sich vom Platz her nicht mehr aus. Und deshalb haben alle anderen römischen Zirkusanlagen auch 12 Startboxen. Das heißt, wir haben 12 Teilnehmer pro Rennen. Das ist
Okay.
eigentlich relativ viel.
Das vor allem, wenn es da um die Ecke geht, wie
Ja.
der Herr hier. Kein Wunder, dass der dann umgefallen ist.
Genau, der ist vor allem auch deshalb umgefallen und da gibt es lustige Parallelen
Ja.
zu Ben Hur. So komisch diese Sandalenfilme sind, aber der ist wirklich gut recherchiert, was das Wagenrennen angeht. Jetzt lassen
Okay.
wir die Armbanduhr von Charlton Heston weg.
Das, okay.
Aber der Messala, der Gegenspieler von ihm, den reißt ja auch runter vom
Ja,
Wagen.
genau, ja.
Und den reißt es genauso runter wie dem am Becher, weil die Wagenlenker bei 4 Pferden, also bei den Quadrigen, die zwei innersten Pferde sind unter einem Joch angespannt gewesen. Das heißt, die waren fix und die zwei äußeren waren nur mit Zügel angespannt. Und diese Zügel hatte der Wagenlenker um seinen Körper geschlungen.
Ah, oh nein, ja.
Deshalb hat der am Becher, siehst du auch gut, dass der so ein Oberteil hat, das aus Lederriemen besteht. Das ist, damit der Druck abgefedert wird. Aber
Bei dem
deshalb, wenn
Seil.
es da ein Problem hat, reißt es den Wagenlenker natürlich nach vorn über den Wagenkasten drüber.
Klar.
Und deshalb gehört zur Standardausrüstung der Wagenlenker, dass sie ein kleines Messer dabei haben, damit sie sich
Sich
losschneiden können.
losschneiden können, falls sie einen Unfall bauen.
Genau.
Oh, spannend, okay.
Aber es kommt trotzdem immer wieder zu Schürfwunden, zu Prellungen, zu Knochenbrüchen. Und die Gefahr ist ja nicht nur, wenn du runterfallst, sondern dass du nicht von den nachfolgenden Wagen überrollt wirst, wie es ja bei Ben Hur passiert.
Ja, genau.
Also,
Also man muss sich gut wegrollen können, vielleicht auch. Oder andere. Ich weiß, die
Oder
haben sicher ihre Methoden gehabt.
Jupiter anrufen, dass jetzt
Ja.
gerade nichts passiert oder sonst was. Und das ist lustig, weil bei Ben Hur, die haben relativ gut recherchiert, wie sie diese Arena aufbauen, was
Ja.
die Erdschichten angeht, weil die haben verschiedene
Ah.
Schotterschichten genommen für die Laufbahn
Ja.
und dann noch Sand drüber. Und das verfestigt, damit dann
Aha.
natürlich die Wagen einen guten Untergrund haben zum Fahren. Aber was natürlich bei
Das
solchen Sachen auch
tut weh.
passiert, eben, es tut weh, wenn du rauffällst.
Ja.
Und du solltest aber trotzdem ein gutes Drainagesystem haben, weil sonst schwimmt da bei jedem Regen die
Oh
Bahn weg.
nein, ja.
Was auf dem Becher auch zu sehen ist, das ist das, was ich vorher angesprochen habe, die Meter, diese drei Stipfel, diese Säule, diese Wendesäule.
Ja.
Es gibt innerhalb der Arena gibt es so eine Trennlinie. Und diese Trennlinie ist an beiden Enden durch so ein Säulensystem, durch die Mäte getrennt. Und diese Trennlinie ist natürlich eine Mauer oder zumindest eine Barriere, damit die Wagenlenker nicht abkürzen können. Und in der Literatur hat sich das eingebürgert, den Begriff Spina für diese Barriere zu verwenden. Das ist aber nicht ganz korrekt, weil dieser Begriff taucht erst im 6. Jahrhundert auf. Es gibt aber
Ah.
einen antiken Begriff und das ist der Euripus. Das bedeutet so viel wie Meerenge. Das heißt, das sind verschiedene Becken, die irgendwie architektonisch ausgestaltet waren. Die waren in der Mitte der Arena angebracht. Und es gibt unter anderem ein schönes Wagenrennmosaik aus Lyon. Könnte man vielleicht auch noch als Bild draufgeben, dann auf die Seite,
Ja.
wo man diese Trennlinie, diese Barriere sehr schön sieht drauf, wie schön die ausgestaltet ist. Was auf dieser
Okay.
Trennlinie auch oft drauf ist, ist der Rundenzähler. Das sind die sogenannten Ova, das sind die Eier. Das sind eierförmige Aufbauten gewesen,
Wofür sind die genau?
damit die Wagenlenker und das Publikum weiß, wie viele Runden schon gelaufen sind.
Ah, ja, okay.
So wie die Zählung bei der Formel 1.
Ja, genau. Okay.
Und normalerweise werden 7 Runden gefahren.
Okay.
Und bei jeder Runde wird ein Ei runtergenommen. Es gibt dann später noch die Ausgestaltung, dass das Delfine sind, die umgekippt werden.
Ah, ja.
Okay, das ist
Cool.
lustigerweise auch in Ben Hur ganz gut drinnen.
Das
Die,
wird
diese
auch dargestellt, die.
Rundenzähler.
Ah, ja, genau. Ja, voll. Genau.
Was es auch gibt, es gibt natürlich, weil man weiß, es gibt Unfälle, einen Notausgang.
Okay.
Und der ist auf der Höhe dieser ersten Meter, dieser ersten Wendesäule. Das ist also am
Falls man genau dort bei der Wendesäule umkippt
Genau, da kann
und
man die Leute schnell
entkommen
rausbringen.
kann.
Das ist die sogenannte Porta Libitinaria.
Sag nochmal.
Porta Libitinaria.
Ja, das, ja.
Die ist eben der Notausgang
Ja.
und die ist aber auch der nicht ganz so ruhmvolle Abgang für die Fahrer, die nicht gewonnen haben.
Ja, das
Weil nach.
Walk of Shame nur durch eine Tür.
Genau,
Okay.
weil nach dem siegreichen Rennen darf der Fahrer noch eine Ehrenrunde drehen und die anderen müssen dort raus.
Wie lustig.
Ich habe nur kurz erwähnt, es gibt eben für diese Rennen, es gibt pro Rennen 7 Umläufe ungefähr.
Ja.
So ein Umlauf heißt Curriculum. Von
Aha.
der Uni her kennen wir das ja ein bisschen anders, das Curriculum.
Runde, hat das irgendwas mit Runde zu tun? Rund,
Ja, Rundlauf.
Rundlauf.
Laufbahn eigentlich ist es.
Laufbahn ist
Wenn
es
du
eigentlich.
Curriculum Vitae hast,
Ja,
ja.
vielleicht muss man eine Laufbahn laufen, um das
Ja.
Studium zu absolvieren. So irgendwie.
Es gibt ab der Kaiserzeit die Geschichte, dass ein Renntag den ganzen Tag dauert, von der Früh bis spät in der Nacht. Das heißt,
Egal bei welchem Wetter und in Sardinenform.
ja. Bis Kaiser Caligula bestand sein Renntag aus 10 Rennen, weil er so ein Fan war, hat er zuerst 20 und dann 40 Rennen eingeführt pro Tag.
Wow.
Jetzt, wenn man berechnet, dass eine Renndauer ungefähr 30 Minuten sind, ist
Ja.
das sehr lang und das sind nur die
Ja.
Renndauern. Das heißt, ab Claudius führt man ein, dass ein Renntag 24 Rennen dauert.
Ja.
Und das vereinheitlicht man eigentlich bis ins 6. Jahrhundert. Da bleibt das gleich. Aber das ist trotzdem, das sind 12 Stunden.
Das ist ein ganzer Tag,
Nur das
nur
Rennen.
das Rennen, ja.
Ohne die Aufräumarbeiten, Umbauarbeiten und
Ja.
sonstiges. Also
Ziemliche Sportveranstaltung
ziemliche
dann.
Sportveranstaltung, aber das Volk bekommt halt auch was.
Klar, weiß man, wie oft sowas stattgefunden hat und unter welchem Kontext. Das muss ja was Spezielles oder Besonderes gewesen sein, so wie eine Fußball-WM oder so.
Genau, es
Oder
gibt zum Beispiel diese Säkularfeiern, das sind die Feiern anlässlich von verschiedenen Jubiläen im Römischen Reich. Da hat man immer mehrere Feiern an mehreren Tagen, meistens über Wochen hinweg abgehalten. Oder zu größeren Anlässen wie Triumph in einem Krieg oder irgendwelche Geburtstagsfeiern unter Anführungszeichen. Also es gibt
Ja.
schon gewisse Anlässe, wo man weiß, okay, jetzt haben wir auch in der Literatur überliefert, an dem und dem Tag oder in den und den Tagen so und so viele Durchgänge an Läufern
Okay.
oder an Rennern.
Ja.
Was es auch lustigerweise gibt, es gibt natürlich inschriftlich erhalten so Kurzbiografien von erfolgreichen Rennläufern.
Ah doch. Also ich wollte nämlich fragen, wie das ausschaut, wenn man sich 10 bis 12 Stunden sowas anschaut. Und am Ende gibt es ein paar Gewinner oder einen Gewinner, der muss ja wirklich der Held des Tages sein.
Der ist der Held des Tages oder zumindest der Held der Stunde von diesem Lauf, weil es gibt zum Beispiel den Gaius Apuleius Diokles, das ist der berühmteste Rennläufer des 2. Jahrhunderts, erste Hälfte, 2. Jahrhundert. Wie oft glaubst du, ist der in einem Rennen antreten?
Wenn du es jetzt so formulierst, glaube ich nicht besonders oft. Darum ist es so gut. Oder sehr oft
Sehr
vielleicht.
oft.
Naja, wenn sowas. 15 Mal.
Ich habe gesagt, sehr oft, nicht
Na.
irgendwie eine Handvoll.
Naja, wenn. Ich weiß nicht, sag's mir.
4.257 Mal.
Was?
Davon hat er
Ist das.
1.474 Mal gewonnen.
Was?
861 Mal ist er Zweiter geworden, 576 Mal Dritter und nur einmal Vierter.
Ja, den feiert man dann. Sag
Ja.
seinen Namen nochmal.
Gaius Apuleius Diokles.
Den feiert man.
Ja,
Ja.
der war insgesamt 25 Jahre aktiv.
Ah, okay, über seine ganze Karriere hinweg. Okay.
Und aus der Inschrift, die er hinterlassen hat, er hat sich in Praeneste in Palestrina zur Ruhe gesetzt, in der Nähe von Rom, hat er insgesamt 35.863.120 Sesterzen erwirtschaftet.
Hat er das?
Hat er.
Ja, Gott sei Dank.
Also er war erfolgreich, er hat viel Geld verdient und er hat überlebt.
Wow, also er ist der David Beckham der Wangedanen.
Ja,
so gesehen.
Oder der Ayrton Senna in der Antike oder der Michael Schumacher der Antike.
Ja, definitiv. Wow, okay. Möchtest du uns noch verraten, wo man sich diesen wunderschönen Becher anschauen kann?
Aber natürlich, auf alle Fälle. Das Original, das habe ich glaube am Anfang schon erwähnt, befindet sich jetzt im Universalmuseum Joanneum in Graz, im Archäologiemuseum, das ist im Schloss Eckenberg, also rechts hinten im Schloss Eckenberg.
Das ist sehr zu empfehlen, hinten bei hinterm Planetengarten. Sehr hübsch.
Und es gibt aber auch eine Kopie davon, die man sich anschauen kann, und zwar im Feuerwehrmuseum von Groß St. Florian. Das sich eben in der Weststeiermark befindet, eben in der Nähe des Fundortes der römischen Villa. Dort ist eine kleine Römersammlung eingerichtet zum Thema der Römervilla von Grünau. Und dort kann man sich eben auch eine 1:1-Kopie des Silberbechers anschauen. Was ich bisher noch ein bisschen unterschlagen habe, und es tut mir leid, lieber Herr Professor, dass ich Sie vergessen habe zu erwähnen.
Oh oh.
Das ist mir jetzt sehr peinlich. Ich habe nämlich nicht erwähnt, wer der Ausgräber der Villa von Grünau ist.
Ja, was war das Projekt? Wer war das?
Das Projekt ist, muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen, weil ich ja noch zu die Dissertation über diese Villa geschrieben habe.
Mhm.
Die Grabungen sind initiiert worden und sehr lange, jahrelang geleitet worden von Erwin Pochmarski vom Institut für Archäologie der Universität Graz. Sind dann auch in den letzten 2-3 Jahren von Barbara Borath vom Universalmuseum Joanneum geleitet worden. Aber zu der Zeit, wie der Silberbecher gefunden worden ist, war Erwin Pochmarski der Grabungsleiter und er ist eigentlich somit der nominelle Entdecker des Silberbechers.
Und sicher sehr stolz darauf auch.
Sehr stolz darauf und vor allem, das ist ein extremes Highlight im Archäologenleben, wenn man so etwas findet,
das
weil das findet man nicht oft.
Das glaube ich, ja. Da darf man sehr stolz sein und damit angeben.
Es gibt immer wieder Schatzfunde, die aus der römischen Antike auftauchen, aber das sind meistens irgendwelche zerbrochenen, zerlegten Metallteile, die irgendwo übergeblieben sind. Also so richtige, vollständige Becher sind in einem Kontext, dass es jetzt nicht unbedingt ein Grab ist, sondern ein Siedlungskontext, sehr, sehr selten.
Ja.
Und der andere Kontext ist natürlich nicht Pompeji. In Pompeji findet man natürlich, oder hat man solche Sachen gefunden.
Da ist alles erhalten, ja.
Aber sowas in einem Siedlungskontext eher weniger.
Ist es so wertvoll.
Deshalb ist es so wertvoll, nur allerdings als kurzen Vergleich, wie teuer solche Stücke auch am Markt verhandelt werden können, ist, es gibt im British Museum den sogenannten Warren Cup. Das hat nichts mit dem Davis Cup zu tun.
Nein. Oder dem Wimbledon Cup.
Sonst was. Es geht darum, dass dieser Becher nach dem ersten Besitzer der Neuzeit benannt ist, nach Edward Warren.
Ja.
Der ihn 1911 gekauft hat und dann später im Jahr 1999 vom British Museum um 1,8 Millionen Pfund angekauft worden. Der Becher ist im Prinzip von der Form her ziemlich gleich wie der Grünauer Becher, allerdings sind seine Henkel nicht mehr erhalten geblieben, die sind weg. Das heißt, er ist eigentlich schlechter erhalten.
Er ist eigentlich nicht so schön wie der Grünauer
Becher. Er ist nicht so schön, er hat andere spannende Szenen drauf, nennen wir es mal so. Es ist eindeutig, es sind zwei sehr homoerotische Szenen von 4 Männern drauf.
Mhm.
Vielleicht kann man mal eine eigene Folge über den Becher machen.
Allerdings, wenn sich jemand wünscht, sehr gern.
Das ist aber dann sicher keine jugendfreie Folge, weil wir müssen bei dem Podcast nämlich angeben, ob dieser Inhalt nur für Erwachsene geeignet ist, bevor wir ihn hochladen. Das müsste man dann wahrscheinlich bei der anderen Folge machen.
Archäologie nicht jugendfrei.
Da gibt es viel.
Mhm.
Einfach in Neapel ins Museum gehen, in die Erotika-Abteilung.
Können wir sonst auch noch erwähnen. Du hast uns ein Gewinnspiel versprochen.
Ich habe ein Gewinnspiel versprochen, genau. Es hätte ich fast vergessen.
Bitte nicht vergessen.
Und ja, wir haben ja unseren Kuchen halt schon gehabt.
Stimmt, ja. Aber die anderen Leute verdienen auch einen, also schieß los.
Genau. Es ist ein Gewinnspiel, das mit ein bisschen einer Wortspielerei zusammenhängt. Ich mag Wortspielereien und ein bisschen nerdig ist. Super. Weil wir heute über einen Becher gesprochen haben. Ne? Eines meiner Lieblingszitate, das mir immer einfällt, wenn ich das Wort Becher höre, ist, der Becher mit dem Fächer, der Kelch mit dem Elch und der Pokal mit dem Portal.
Aha.
Und meine Frage wäre jetzt, aus welchem Film stammt dieses Zitat? Ihr könnt gern den deutschen oder den englischen Titel schicken. Wir würden nur gern wissen, aus welchem Film. Und das Ganze bitte an unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen mit ae@gmx.at. Und der Erste oder diejenige Erste, die eben das Richtige schickt, die laden wir dann auf.
Laden wir dann ein.
Einen Becher mit Kakao, nein, oder Becher mit Wein. Oder
ein Viertel.
Ein Viertel oder einen Kuchen oder sonst was zu Omas Teekanne ein.
Sehr schön. Sehr schön. Da bin ich schon gespannt, wer als erstes uns schreibt.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende von unserer heutigen Episode angelangt. Ich möchte noch kurz einen Literaturhinweis bringen, den ich allerdings auch am Ende vom Blog hinschreibe, nämlich das Buch, aus dem ich über den römischen Zirkus erzählt habe, stammt von Wolfram Letzner, der römische Zirkus, Massenunterhaltung im Römischen Reich. Und das ist ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch, weil sehr viele Details zu Architektur und verschiedenen anderen Sachen aus dem Zirkusbereich bringt.
Ja, genau. Und die restlichen Ressourcen finden wir auf unserem Blog, wenn ihr euch dafür interessiert, unter anderem die Wikipedia-Seite zum Becher. Und sonst findet ihr uns auf Spotify, Deezer, Google Podcast und podcast.de, überall unter Artefakte erzählen. Und ihr könnt uns natürlich auch wieder schreiben unter artefakte_erzählen mit ae@gmx.at. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook und auf unserem Blog.
Ja. Und dann möchte ich mich auch im Namen von der Natascha für das Zuhören und für die Geduld und das Interesse an der heutigen Sendung bedanken. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen.